Wer öfters mit dem Auto unterwegs ist, der kennt sicher diesen schockierenden Moment, wenn man erkennt, oh nein, ich bin falsch gefahren. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Also heißt es, die nächste Ausfahrt nehmen und eine neue Richtung bestimmen. Als ich jetzt gerade in die Schweiz gefahren bin, ging es mir so. Als ich irgendwo bei Stuttgart, gab es eine Baustelle und ich habe die Ausfahrt nicht richtig genommen. Und ich musste irgendwie einen Umweg finden, um wieder zurückzukommen. Und wenn die Strecke nicht so gut bekannt ist, dann schaut man als Fahrer, nachdem man die Ausfahrt genommen hat, ganz eifrig nach Hinweisschildern, um zu erkennen, bin ich jetzt richtig? Bin ich jetzt wieder auf dem richtigen Weg, nachdem ich jetzt einmal schon falsch gefahren bin? Fahre ich jetzt auf das richtige Ziel zu? In unserer Reihe durch 1. Samuel, da haben wir gesehen, wie David sich in den letzten Kapiteln ziemlich verfahren hatte. Er war auf einen verkehrten Weg. Er führte auch seine Männer auf diesen falschen Pfad. Er suchte Schutz bei den Feinden Israels, bei den Philistern. Und er kämpfte mit Mord, mit Unbarmherzigkeit, mit Lüge, um ein halbwegs bequemes Leben führen zu können, dort in Ziklag bei den Philistern. Doch Gott führte David zur Umkehr. Gott lässt seine Kinder nicht lange in der Sünde, sondern er klopft ihnen gleich auf die Finger, wenn sie auf eigenen Wegen gehen, damit sie wieder auf die richtige Spur kommen. Gott lässt seine Kinder nicht einfach in Sünde da fortlaufen, sondern die er liebt, die züchtigt er, die ruft er wieder zurück, die bringt er wieder auf die richtige Spur. Und so war es hier bei David. Gott führte ihn zur Umkehr. Er bewahrte ihn wundersam davor, mit den Philistern gegen Israel kämpfen zu müssen. Das hatten wir in der letzten Predigt uns angeschaut. Die Fürsten der Philister, sie selbst, sind plötzlich dagegen, dass David mit ihnen auszieht gegen Israel. Und doch zeigte Gott auch etwas von den Konsequenzen und von den Schmerzen dieser falschen Wege, dieser Sünde. Die Amalekiter, sie zerstörten Ziklag, diese Stadt Davids bei den Philistern, und sie raubten alle Güter, sowie auch die Frauen und Kinder. Und diese beiden Dinge, einmal diese wundersame Errettung und auf der anderen Seite diese schmerzhafte Bedrängnis und Verlust, sie brachten David schließlich zur Umkehr zu Gott. Und heute wollen wir anschauen, Ausschau halten nach diesen Hinweisschildern. Gibt es diese ermutigenden, freudigen Hinweise, dass David wirklich umgekehrt ist und sich jetzt tatsächlich auf einem guten Weg befindet? Ob er jetzt wirklich auf dem Weg Gottes wieder ist? Ob er wieder zurückgefunden hat auf die richtige Spur? 5 solcher Hinweisschilder auf dem Weg habe ich erkannt in 1. Samuel 30, die mir die Zuversicht geben, dieser Predigt den Titel zu geben, Zurück auf Gottes Wegen. Zurück auf Gottes Wegen. 1. Samuel, Kapitel 30. Wir haben die ersten Verse schon einmal betrachtet und ich lese sie aber dennoch komplett mit. 1. Samuel, Kapitel 30, Abvers 1. Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt und siehe, sie war mit Feuer verbrannt. Und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert, wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du? Und woher bist du? Er antwortete, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Und als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich über die ganze Gegend hinausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts. Vom Kleinsten bis zum Größten. Weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie mitnehmen und gehen. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei dem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es zur Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und David kam nach Ziklag und er sandte von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn, denen in Bethel und denen in Ramoth im Südland und denen in Jattir und denen in Aroer und denen in Sifmot und denen in Eshtemoa. Und denen in Rakal und denen in den Städten der Jerachmeeliter und denen in den Städten der Keniter und denen in Horma und denen in Bor Achshan und denen in Attach und denen in Hebron und nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. 5 Hinweise, dass David nun zurück auf dem Weg Gottes ist. Und 5 Hinweise, wo ich euch bitte, in eurem eigenen Leben zu prüfen, gibt es diese Hinweise auch in meinem Leben. Auf dem Weg, auf dem ich mich befinde, sehe ich auch diese Hinweisschilder. dass Gott mich an einem Punkt in meinem Leben umkehren ließ und geführt hat auf diesen Weg Gottes, der zum Ziel führt. Der erste Hinweis ist aufrichtiges Hören. In großer Traurigkeit und Gefahr sucht David die Nähe Gottes. Es heißt, er stärkte sich im Herrn. Während seine Männer schon nach dem Hauptschuldigen suchen und einige sogar schon davon reden, David zu steinigen, zu Tode zu bringen, da sucht er die Nähe Gottes. Er stärkte sich im Herrn. Das heißt, er besann sich wieder darauf, wer Gott ist. Und dass Gott kräftig ist, dass Gott mächtig ist. Doch wisst ihr, es gibt auch ein ganz oberflächliches sich im Herrn stärken. Erinnert ihr euch in Kapitel 5, als die Israeliten mit den Söhnen von Eli und der Bundeslade auf das Kriegsfeld gegen die Philister marschierten? Da waren sie ganz ermutigt. Sie fühlten sich so stark, sie fühlten sich unbesiegbar, weil sie ja die Bundeslade Gottes dabei hatten. Aber diese ganze Aktion, sie hatte eigentlich nichts mit Gott zu tun. Sie behandelten Gott, den lebendigen Gott, wie einen Götzen, wie einen Talisman, wie einen Glücksbringer. So wollten sie sich in dem Herrn stärken. David, er stärkte sich wirklich im Herrn. Und hier lesen wir, wie das geht. Er sucht aufrichtig nach dem Willen Gottes. Er sucht nicht nur irgendwie nach einem Motivationsschub, um ein bisschen psychologische Ermutigung. Er sucht nach dem Willen Gottes. David, er sucht nach dem Wort Gottes. Er will auf Gott hören, aufrichtig hören. David, er lässt diesen Ephod, diesen Priesterschurz mit den Lossteinen bringen, damit Abjatar, der rechtmäßige hohe Priester, der ja vor Saul geflohen ist und zu David kam, damit er den Willen Gottes erfragen kann. Eben mit diesen Lossteinen aus diesem Priestergewand. Und dann heißt es hier in Vers 8, und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Denk mal einen kurzen Augenblick darüber nach, was für eine Situation wir hier gerade haben. Hier sind 600 kriegserfahrene Männer, das Heer von David. Die sind gerade in ihre Heimatstadt zurückgekommen, sie haben all ihre Habe verloren, sie haben ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter verloren. Sie sind gefangen weggeführt worden. Sie sind so frustriert, sie waren drauf und dran, David zu steinigen. Und natürlich würden sie nichts unversucht lassen, um ihre Frauen und ihre Kinder zurückzubekommen. Nun, was ist die erste Frage von David, die er Gott stellt? Soll ich dieser Schar nachjagen? Das ist eine schockierende Frage. Die meisten würden diese Frage gar nicht erst stellen, sondern im Aktionismus eigentlich schon halb auf dem Weg sein. Diese Frage stellt sich doch nicht. Natürlich jagen wir den nach. Wir fragen höchstens Gott, ob er uns noch Sieg dabei schenkt. Nein, David, er fragt, Gott, sollen wir dieser Schar überhaupt nachjagen? Und offensichtlich ist sich David bewusst, es kann auch eine andere Option geben. Ja, vielleicht will Gott, dass wir diese traurige Situation als Strafe erdulden. Auf jeden Fall greift er Gott hier nicht vor, sondern er wartet auf Gottes Willen, er wartet auf Gottes Wort. David fragt nicht nur pro forma und hat eh schon entschieden, was er tun wird. So ging es mit Saul. Erinnert ihr euch? David ersucht Gott aufrichtig im Gebet. Und er ist bereit, auf das Wort Gottes zu hören. Das war der erste Hinweis, aufrichtiges Hören. Der zweite Hinweis ist entschlossenes Tun. Nachdem Gott eine klare Antwort gegeben hat, da ist David auch entschlossen, dem Wort Gottes im Gehorsam zu folgen. Gott sagt, jage ihr nach. Jage der Schar von den Amalekitern nach. Das ist die Aufforderung Gottes. Und also rüstet David sich und seine Männer sofort und sie ziehen los. Und ich habe es als einen zweiten Punkt aufgenommen, denn es gibt viele, die nach Gottes Wort fragen, aber es dann nicht tun. Sie haben vielleicht ein Interesse, wirklich das Wort Gottes zu hören, aber dann sind sie träge im Tun. Ein geheiligter Weg führt aber immer über die Tat des Gehorsams, nicht über das Hören allein. Und die Tat erst beweist das Vertrauen. Seht ihr, die Antwort von Gott ist nicht nur eine Aufforderung. Ja, hier ist eine Aufforderung. Jage ihr nach. Aber Gott gibt auch eine Verheißung mit, der geglaubt werden muss, der geglaubt werden soll. Jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Zweimal betont Gott in seinem Wort die Gewissheit. Im Hebräischen geschieht das durch eine Art Wiederholung. Ja, wenn Hebräer etwas wirklich betonen wollen, wenn sie etwas als wirklich zuverlässig oder gewiss darstellen wollen, dann haben sie eine besondere Form, das darzustellen. Und zwar, man könnte übersetzen, einholend wirst du sie einholen. Und befreiend wirst du sie befreien. Und das soll betonen, es ist wirklich ganz sicher und es ist ganz gewiss, David, du wirst sie einholen und niemand kann dich daran hindern. David, du wirst sie befreien und niemand wird dir wehren können. David, verlass dich auf diese Zusage. Verlass dich auf das Wort. Geh hin, tue. Wie schwer tun wir uns oft, dem Wort zu folgen, weil wir an der Gewissheit der Segensverheißung zweifeln. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich kann nicht wirklich glauben, dass Gott wirklich mir das geben wird, was er verspricht in seinem Wort. Dass es mir wirklich zum Segen ausschlägt, wenn ich seinem Wort folge, wenn ich gehorsam bin. Einholend wirst du sie einholen, befreiend wirst du sie befreien. Gott bestätigt das. Und David, er war in großer Bedrängnis, aber hier ist er auf dem Weg Gottes, denn er fängt wieder an, auf das Wort Gottes zu hören und den geoffenbarten Willen Gottes zu tun. Drittens, ein dritter Hinweis, gläubige Milde. Alle 600 Männer Davids brechen auf. Ja, sein gesamtes Heer. Sie haben gerade erst einen Dreitagesmarsch hinter sich von der Frontlinie, von dem Krieg der Philister gegen die Israeliten. Sie kehren nach 3 Tage lang, marschieren sie zurück, sind müde. Dazu kommt noch, dass sie ihre Heimatstadt völlig verbrannt, ihr Zuhause verbrannt da vorfinden. Ihre Familien geraubt, sie haben geweint, bis sie nicht mehr weinen konnten. Die Trauer hat sie völlig geschwächt, erschöpft. Doch natürlich brechen sie nun auf, um ihre Familien zu befreien. Ja, natürlich, sie suchen nochmal all ihre Kraft zusammen, um hinzugehen und dieser Schar nachzujagen. David hat Mut gefasst, indem er sich im Herrn stärkt und auch seine Männer, ja, sie eilen. Doch während dieser beschwerlichen und kräftezehrenden Verfolgungsjagd, sie müssten sich beeilen, kommt 1/3 der Truppe an ihre Grenze. 200 von den 600 Männern. Sie können nicht mehr weiter. Sie sind erschöpft. Sie sind am Ende ihrer Kraft. Ja, vor ein paar Tagen gab es einen Bericht in den Nachrichten von einem jungen Soldaten, der während einer Übung vor Erschöpfung zusammengebrochen ist und gestorben ist. Es ging über seine Kraft. Er konnte nicht mehr. Aber könnt ihr verstehen, dass das ein sehr sensibler Punkt ist hier? Genau hier am Bach Besor, da drohte die gesamte Rettungsmission zu scheitern. Das war nicht nur irgendeine Übung hier. Wie sollte denn David die große Befreiung durchführen, wenn schon vor dem Kampf, vor der ersten Begegnung mit dem Feind, ein Drittel seiner Männer aufgeben? Wie soll das funktionieren? In dieser großen Bedrängnis hätte David ganz leicht die Nerven verlieren können. Und könnt ihr euch nicht vorstellen, dass er in Wut ausbricht gegen diese 200? Und sagt, was seid ihr denn für Versager? Was seid ihr denn für feige Männer? Es geht doch um eure Familien. Wie könnt ihr denn hier stehen bleiben? Wie könnt ihr denn fragen, ob ihr zurückbleiben könnt? Er hätte sie mit Gewalt und mit Härte antreiben können. David kann doch nicht auf einen so großen Teil seiner Streitkraft verzichten. Muss er nicht mit aller Härte seine Männer nun beisammen halten, wenn er überhaupt irgendetwas erreichen will? Nein, ist es nicht bemerkenswert? Ist es nicht absolut bewundernswert, wie es hier einfach heißt, er lässt sie zurück. Er lässt sie dort zurück am Bach Besor. Kein großer Aufruhr darum. Es ist nur wie eine Art Randnotiz. Sie sollen am kühlen Bach Besor rasten. Sie sollen wieder zu Kräften kommen. Er lässt sie zurück mit einem Teil des Trosses, mit einem Teil des Gepäcks. Wie kann David in dieser Situation solch eine Milde zeigen? Wie ist das möglich? Die Situation war doch voller Anspannung, voller Gefahr. Es ging hier um Leben und Tod, es ging um die eigene Familie. Wie kann David milde sein? Weil er glaubt. Es ist gläubige Milde. Und versteht mich nicht falsch, es gibt auch eine ungläubige Milde. Es gibt eine Milde gegenüber der eigenen Sünde. Das ist kein Anzeichen von einem Weg auf Gottes Weg. Es gibt eine falsche Milde, wenn man erduldet eine Sünde, einen Ungehorsam. Nun, hier geht es nicht um Sünde. Hier geht es um Schwachheit. Hier geht es um Erschöpfung. Hier geht es um Männer, die so weit gegangen sind, wie sie konnten, und sie können nicht mehr. Und David kann Milde zeigen, eine außergewöhnliche Milde. Warum? Weil er glaubt. Er vertraut auf die Verheißungen Gottes mehr als auf Menschenkraft, mehr als auf Menschenzahl. Nun, du kennst diesen Kampf, wo du siehst, Herr, mir fehlt's an Mitteln. Herr, mir fehlt's an Kraft und alles scheint jetzt gerade gegen mich zu laufen. Wie willst du denn deine Verheißung, wie willst du denn dein Versprechen erfüllen? Ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Kraft, alles scheint gegen mich zu sein. Nun, David, er kann milde sein mit der Schwachheit von anderen, weil er glaubt. Und er nimmt sie sogar in Schutz vor denen, die dann auf dem Rückweg im Siegesrausch, die Zurückgebliebenen, diese Schwächlinge, diese Feiglinge, ohne einen Lohn davonschicken wollen. Ah, die sollen leer ausgehen. Komm, die haben nicht mitgekämpft. Die sollen ihre Frau und ihre Kinder nehmen und machen, dass sie davonkommen. Aber an all der Beute sollen sie keinen Anteil haben. Die sind ja nicht mitgekommen. Doch David gibt ihnen ihren vollen Anteil. Er hört nicht auf das Wort und auf den Rat der bösen Leute. Er geht ihnen entgegen und fragt nach ihrem Wohlergehen. Er ist besorgt um sie. Er ist voller Milde und Barmherzigkeit ihnen gegenüber. Und ihr erinnert euch, zuvor war David äußerst grausam gegen die Städte, die er eroberte. Ganz ohne Mitleid, ohne Barmherzigkeit hat er alle niedergemetzelt, damit seine Sünde, sein falscher Weg nicht offenbar wird. Aber jetzt hier ist er geprägt von einer außergewöhnlichen Milde durch den Glauben an das Wort Gottes. Gläubige Milde ist ein wichtiger Hinweis auf dem Weg Gottes. Und ich hoffe, dass ihr das in eurem eigenen Leben erkennt. Eine gläubige Milde. Ein vierter Hinweis: ehrfürchtige Demut. So manche Niederlagen, so manche schwere Zeiten, so manche Zeiten von Dunkelheit, von Niedergeschlagenheit, von Zerbrochenheit, sie dienen uns zur demütigen Umkehr zu Gott. So war es hier im Leben von David. Da, wo wir plötzlich erkennen, ich bin hier auf einem verkehrten Weg. Ich muss umkehren. Dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, er führt in eine völlig falsche Richtung. Er führt wirklich zu einem Verlust. Ich muss umkehren. Oh, wie oft gebraucht Gott Niederlagen, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen. Doch Erfolge, scheinbare Siege, Hochzeiten, die führen uns auch ganz schnell wieder auf stolze Höhenpfade. Hier dieser Kampf gegen die Amalekiter, die im völligen Freudenrausch essen und trinken und es sich gut gehen lassen und sind überhaupt nicht mehr wachsam, haben sich auf ein weites Feld ausgebreitet. Und David kommt mit seinen Männern und kämpft gegen sie. Und der Kampf ist mühsam. Ja, es dauert eine Weile. Von der Morgendämmerung bis zum Abend des nächsten Tages. Aber der Kampf ist erfolgreich. Der Kampf ist erfolgreich. Wer hätte das gedacht? David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamelen stiegen und entflohen. David hat mit nur 400 Männern ein sehr großes Heer geschlagen. Wir erfahren hier nicht die genaue Zahl, wie viele nun die Amalekiter waren, aber ganz offensichtlich hat David ein großes Heer geschlagen und dann gab es einen ganz kleinen Rest, der fliehen konnte. Kaum der Rede wert. Wirklich, er hat alle geschlagen, außer hier diese paar jungen Männer, diese 400. Dieser kleine Rest, der entflohen ist, war schon so viel, wie David als ganzes Heer hatte. Was muss das für ein großer Sieg gewesen sein? Es war ein völlig ungleiches Mächte-Kräfte-Verhältnis. Vielleicht vergleichbar mit Abraham, der Lot mit nur seinen eigenen Dienern rettet. Oder Gideons berüchtigter Sieg gegen die Midianiter. Es war ein wirklich überragender, ein großer Sieg. David mit nur 400 Männern gegen die ganze Schar der Amalekiter, die Philister und im Süden von Juda brandschatzten und raubten, und scheinbar konnte sich niemand ihnen entgegenstellen. David befreite tatsächlich jeden einzelnen Weggeführten. Niemand fehlte. Kein einziger. Keine einzige Frau, kein einziger Sohn, keine einzige Tochter, kein einziges Hab und Gut. Alles konnte er wieder zurückbringen. Und dazu zusätzlich noch extra Beute. Ganze Viehherden gab es extra dazu. Und die Männer Davids, sie sind in Feierstimmung. Sie rufen und singen auf dem Rückweg hinter der Viehherde laut her: Dies ist die Beute Davids. Der Mann, den sie vor kurzem steinigen wollten, ist nun ihr großer Held. Oh, ein großer Sieg! Dies ist die Beute Davids! Und wisst ihr, wie schnell steigen solche Worte uns Menschen zu Kopf? Gerade wurden wir noch so gedemütigt. Gerade haben wir noch erkannt, auf was für verkehrten Wegen wir waren. Und plötzlich solch ein Sieg, solch ein Erfolg und so ein Ruhm von den Menschen. Aber David weiß, diese Lobreden richtig zu stellen. David bleibt demütig. Lest einmal Vers 23. Aber David sagte: Macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Gott allein die Ehre. Soli Deo Gloria. David weiß, wem er den Sieg zu verdanken hat. Und er will sich selbst dafür nicht rühmen lassen. Sondern er ruft die Männer auf den Herrn zu blicken. Er kennt, es war der Herr. Gott hat gegeben. Gott hat bewahrt. Gott hat den Sieg geschenkt. Gott allein. David bleibt demütig. Warum kann er demütig bleiben? Weil er ehrfürchtig ist. Er schaut auf Gott in Ehrfurcht. Er sieht die großen Taten Gottes hier in dieser Situation. Und deswegen kann er demütig bleiben. Ehrfürchtige Demut ist ein wichtiger Hinweis auf dem gesegneten Weg Gottes. Der Stolz, der Hochmut bleibt ein hartnäckiger Gegner auf dem Weg, den wir bestreiten sollen. Doch der ehrfürchtige Blick auf Gott, zu schauen und zu sehen und zu erkennen, wie groß Gott ist, das bewahrt, kann uns eine demütige Gesinnung bewahren und uns schützen vor dieser Torheit, vor dieser Dummheit des Hochmuts. Gott allein die Ehre. Macht es nicht so, Brüder. Macht es nicht so, meine Brüder, sagt David. Gott hat gegeben. Und ein letzter Hinweis. Segensreiche Liebe. Kurz nachdem David die 200 erschöpften Männer zurücklassen musste, da begegnen sie einen Mann, der halbtot daliegt. Hatten David und seine Männer nicht allen Grund, schnell vorüberzuziehen? Vielleicht habt ihr das verfolgt. In Essen gab es vor etwa einem Jahr einen Vorfall, da war in einer Bank, ist ein Rentner umgefallen, auf den Kopf gestoßen. Und es gab drei Leute, die nach ihm in die Bank kamen und sind über ihn gestiegen oder um ihn herumgelaufen. Und erst der vierte hat einen Krankenwagen gerufen. Und jetzt gerade in dieser Zeit stehen diese drei vor Gericht wegen unterlassener Hilfeleistung. Die haben sich einfach nicht gekümmert. Das war ihnen egal, dass da dieser Rentner lag. Nun, sie haben keine Entschuldigung vor Gericht. Aber ist es nicht so, dass David und seine Männer eigentlich eine Entschuldigung hätten? Ja, da liegt dieser Mann, der ist da halb tot, vielleicht ist er auch schon tot, der ist gar nicht mehr bei Bewusstsein. Aber wir haben wirklich eine wichtige Mission gerade. Es geht hier wirklich um Leben und Tod. Es geht um unsere Frauen und unsere Kinder. Wir haben jetzt keine Zeit, schon wieder eine Pause einzulegen. Wir haben gerade erst erlebt, wie diese 200 da irgendwie keine Kraft mehr gefunden haben. Und das hat uns schon aufgehalten. Nun, jetzt kommt uns auch noch das so ungelegen. Nee, eigentlich müssen wir da jetzt mal dran vorbeigehen. Das hält uns auf. Wir müssen dieser Schar nachjagen. Wer weiß, ob der Typ überhaupt noch lebt. Wir können uns doch nicht leisten, schon wieder aufgehalten zu werden. Aber was lesen wir hier in diesem Text? Und ich hoffe, dass ihr versteht, warum die Schrift und diese Details gibt. Vers 11. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Vers 12. Sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Oh, die waren aber gastfreundlich. Die waren bemerkenswert, herzlich. Freunde, das ist bemerkenswert. Und ich hoffe, dass wir das verstehen, wenn wir uns einmal diese Situation vor Augen führen. Sie kümmern und sie sorgen sich um diesen Ägypter, obwohl sie überhaupt nicht wissen, was mit ihnen vorgefallen ist. Sie wissen überhaupt nicht, wer es ist. Sie kennen ihn nicht. Und eigentlich ist die Situation denkbar ungünstig, um jetzt hier irgendwie so einem daliegenden Mann zu helfen. Aber sie geben ihm Brot, sie geben ihm Wasser und sogar noch die besten Köstlichkeiten, die sie aufbringen konnten. Feigenkuchen, Rosinenkuchen, sogar zwei Stück. Sie geben diesem Mann von ihrem eigenen Proviant. Und ihr könnt euch denken, sie haben nicht extra viel Proviant mitgenommen. Natürlich nehmen sie nur das Nötigste mit. Aber sie geben von ihrem eigenen Proviant, von dem Besten, was sie haben, geben sie diesem Mann, obwohl sie ihn nicht kennen, obwohl sie nicht wissen, was passiert ist, wozu er gehört. Und erst durch diese Liebestat kommt dieser Mann zu sich. Und erst durch diese Liebestat kann David ihn fragen, zu wem gehörst du? Wo bist du eigentlich her? Versteht ihr? Dieser Liebesdienst war keine Berechnung. Sie wussten nicht, oh, das ist ein Zurückgebliebener, der Amalekiter. Der könnte uns noch gut nützen als ein Spion. Der könnte uns noch gut nützen als jemand, der uns dann hinführen kann. Wir müssen ihn bloß wieder etwas aufpäppeln. Aber das wird sich am Ende schon ausrechnen. Nein, sie erweisen ihm Liebe zu einer scheinbar unmöglichen Zeit. David und seine Männer, sie hätten 1000 Ausreden und 1000 Entschuldigungen gehabt, um vorbeizuziehen. Aber sie machen es nicht. Sie erweisen Liebe. Und Gott führt es nun in seiner Vorsehung so, dass eben dieser Liebesdienst, der nicht aus Berechnung geschah, eben dieser Liebesdienst von David und seinen Männern ihnen zu einem großen Segen wird, ihnen zu einer großen Hilfe ausschlägt. Ja, durch die Führung von diesem Mann, dem sie geholfen haben, so selbstlos, durch die Führung dieses Mannes konnten sie ihr Ziel erreichen, weil er wusste, wo die Lagerstätte der Amalekiter ist. Ist das nicht faszinierend? Und später sendet David den Leuten in Juda, bei denen er sich aufgehalten hatte, als er vor Saul floh, er sendet ihnen einen Anteil von der Beute. Und man denkt, ja, wieso sollte David das machen? Aus Liebe. Es sind seine Freunde. Er übt nicht Liebe, damit sie seine Freunde werden. Das ist nicht das, was der Text hier sagt. Er sagt, er sandte von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden. Er erweist ihnen Dankbarkeit. Er gibt ihnen Anteil an dem, was er errungen hat, erstritten hat mit der Hilfe Gottes. Die Ältesten von Juda hatten nichts damit zu tun. Aber er sendet ihnen, und hier werden all diese Städte aufgezählt, er sendet ihnen einen Anteil von dieser Beute aus Dankbarkeit, aus Freundschaft, aus Liebe. Und wieder, wenn wir ein wenig weiterlesen hier in 1. Samuel, dann erfahren wir, dass Juda schon bald einen neuen König braucht. Was David nicht wusste. Aber diese Ältesten hier in Juda, die erinnern sich bald an die Liebe Davids. Segensreiche Liebe, tätige, praktische Liebesdienste. Wir haben heute Morgen in der Predigt schon davon gehört, dass das etwas ist, woran wir erkennen können mit Gewissheit, ob wir Kinder Gottes sind. Und hier wieder, es sind Hinweise, wir sind auf dem Weg Gottes. Liebesdienste ausgeübt in Selbstlosigkeit, nicht in Berechnung, nicht mit Kalkül. Oh, wenn ich das mache, dann bekomme ich das wieder zurück. Nein. Liebe. Und Gott gebraucht es zum Segen. Segensreiche Liebe ist ein deutliches Zeichen auf dem Weg Gottes. Nun, all diese Hinweisschilder, all diese 5 Hinweise, die wir hier in diesem Kapitel sehen, diese Hinweisschilder auf dem Weg Gottes, sie weisen uns noch auf etwas anderes hin. Sie weisen uns hin auf den, der gesagt hat, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg. Jesus ist der einzige Mensch, der vollkommen auf diesem geheiligten Weg Gottes gegangen ist. Der gehorsam war bis zum Tod. Der Gottes Wort völlig gehört hat und völlig getan hat. Der völlig eins mit Gott war, völlig gerecht und dennoch war er voll herzlicher Milde gegenüber unseren Schwachheiten. Und voller Demut hat er sich uns angenommen, hat er uns begrüßt mit Freundlichkeit. Er hat aufopfernde, selbstlose Liebe gezeigt, wie sie kein Mensch vorher oder nach ihm zeigen konnte. Er hat sein Leben gegeben für Sünder, wie wir es sind. Und damit, mit seinem Tod am Kreuz, hat er uns die Möglichkeit gegeben, dass wir, die wir völlig in die Irre gegangen sind, zurücktreten dürfen auf den Weg Gottes. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, die Merkmale des Weges Gottes, die Merkmale, ob wir auf dem Weg Gottes sind, es sind Merkmale der Christusähnlichkeit. All das, was wir betrachtet haben, ist nicht David-Ähnlichkeit. Es ist Christusähnlichkeit. Du darfst wissen, dass du auf dem Weg Gottes bist, wenn Gott dich seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher macht in deinem Leben durch seinen Geist. Wenn du auf dein Leben zurückschauen kannst und sagen kannst, hier hat sich etwas verändert in meinem Wesen, in meinem Leben. Das, was ich bei Christus sehe, ich sehe, das nimmt immer mehr Gestalt an, auch in meinem Leben. Eine Sehnsucht nach dem Willen Gottes und ihm zu folgen. Eine Milde, die nicht aus mir selbst hervorkommt. Eine Demut, die ich schon bei meinem Meister sehe. Eine Liebe, die übernatürlich ist, ausgeschüttet durch den Geist Gottes in meinen Herz. Wisst ihr, in unserer eigenen Kraft sind wir Menschen wie dieser Ägypter, versklavt unter einem bösen Herrn. Wir sind schwach, wir liegen da, unfähig zu gehen. Geistlich gesehen ist jeder natürliche Mensch am Sterben, wie hier, schon bewusstlos, unfähig, irgendetwas zu tun. Doch Jesus, er hat uns aus Liebe in Milde versorgt und ernährt, getränkt mit seiner Gnade, gefüllt mit seiner Gerechtigkeit, gesättigt durch sein Leib, gespeist durch sein Blut, damit wir eingehen dürfen auf dem Weg Gottes, in das gesegnete Himmelreich, damit wir diesen Tag erleben dürfen, dass wir unseren großen König, Jesus Christus, feiern dürfen und all das, was er erworben hat, dass wir Anteil haben dürfen daran. Darum bitte ich euch, prüft, ob ihr auf diesem Weg seid. Schaut, ob diese Hinweise in eurem Leben real sind. Dass ihr euch nicht täuscht. Wie ist es bei dir? Gehst du auf diesem Weg? Erkennst du diese Hinweisschilder? Das darf dich ermutigen. Es darf dich ermutigen. Doch wenn nicht, ist es Zeit umzukehren. Bitte Jesus, dich lebendig zu machen. Dich auf den rechten Weg zu führen. Und wenn du freudig bekennen kannst, ja, ich sehe etwas davon in meinem Leben. Es hat sich wirklich etwas geändert in meinem Leben und ich bin so dankbar dafür. Dann schau auf diesen Text und sag, ich möchte darin wachsen. Ich möchte meinen Herrn Jesus Christus, den wahren König, anschauen und ich möchte ihn immer ähnlicher werden. Da ist noch Luft nach oben, ja. Ich möchte darin wachsen. Im Hören auf den Willen Gottes, im Tun, in Gehorsam, im Vertrauen auf seine Verheißungen, in gläubiger Milde, in ehrfürchtiger Demut, in gesegneter Liebe. Ich möchte darin wachsen und immer fester werden und immer fester treten auf diesen Weg, der uns gesetzt ist, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Gott helfe uns. Amen.